Bevor es jetzt gleich losgeht mit der aktuellen Menschfolge, habe ich eine Bitte an euch. Und zwar könnt ihr gerade für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste NewcomerIn. Kann Mensch theoretisch gewinnen, wenn genug Leute abstimmen. Das heißt, ich hoffe, dass alle meine HörerInnen sich jetzt mal die Zeit nehmen und auf den Link zum Podcastpreis klicken und dafür sorgen, dass Mensch einen Preis gewinnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und der Heiko bestimmt auch. Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge. Mensch. Anfang 2001. Boris Becker sitzt in einem Flugzeug nach London. Seiner Frau Barbara hat er gesagt, er müsse was Geschäftliches erledigen. Die beiden sind momentan nicht gerade eng, es kriselt deutlich. Sie nickt abwesend, als er die Reise ankündigt. Sie ist hochschwanger und mit sich selbst beschäftigt. Jetzt sitzt er also in der ersten Klasse mit Beinfreiheit, Drinks und sehr freundlichen Flugbegleiterinnen. Und ein paar Stunden Zeit, sich vorzustellen, was ihn in London erwartet. Du erinnerst dich vielleicht nicht mehr an mich. Unser letztes Treffen ist 8 Monate her. Hier ist meine Nummer. Ruf mich an. Das Fax hat er schnell entsorgt. Aber die Nachricht hat er noch sehr deutlich im Kopf. Er schließt die Augen, das Flugzeug ruckelt kurz. Er checkt ein in ein Luxushotel, das zentral, aber nicht zu zentral liegt. Er fährt mit dem Aufzug in die oberste Etage, seine Etage. Er hat die gesamte Etage gemietet. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass er niemanden auf dem Flur begegnet. Er ist zwar Tennisrentner, aber natürlich weiterhin weltbekannt. Sein Herz hämmert. Er hat eine Vorahnung. Er setzt sich aufs Bett und wartet. Nervös schaut er auf die Uhr. Dann klopft es. Come in, ruft er. Die Tür öffnet sich. Angela Ermakova tritt schweigend ein. Sie trägt einen dicken Mantel und kommt auf Boris zu, der jetzt aufgestanden ist. Sie öffnet den Mantel. Du bist der Vater. Boris schaut auf ihren Bauch und schweigt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mensch, in diesem Fall Mensch Boris Becker. Es ist die zweite Folge. In der ersten Folge haben wir ganz viel über Tennis geredet, Heiko. Mhm. Das hat mir okay gefallen, ich sag wie es ist, aber natürlich auch gut. Wir sind vielleicht ein bisschen der Frage näher, ob wir ihn jetzt sympathischer oder unsympathischer finden. Also ich kann ja nochmal ganz kurz die Ausgangslage beschreiben, Heiko. Mhm. Du hast am Anfang der ersten Folge gesagt, du findest es ein richtig geiler Typ. Du liebst ihn, er ist ein Held, Topmann. Ich habe gesagt, weiß ich jetzt nicht, finde ihn eher schwierig, hat Frauen scheiße behandelt. Mal gucken. Und wir haben dann gesagt, wir gucken mal, wie wir uns am Ende dieser Folgen von Boris Becker fühlen werden. Es sind ja 4 Folgen, die auf uns zukommen.
Ja.
Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was erwartet uns denn überhaupt noch in den nächsten 3 Folgen, inklusive der heutigen?
Vielleicht für dich zur Beruhigung, die Sportphase ist jetzt ja quasi hinter uns. Es geht jetzt ja um all das, was danach passiert ist. Und in dieser Folge geht es um den unmittelbaren Fallout von dem Moment, in dem wir uns gerade befinden. Eben diesen Moment in London im Hotelzimmer, wo er auf diese Frau trifft, die er eigentlich gar nicht wirklich kennt. Da wird so viel draus erwachsen. Das ist die eine Seite und wird ihn auch verändern, würde ich mal sagen. Und das zweite ist das Thema Geld.
Mhm.
Es wird richtig hart. Also auch, muss ich sagen, viel, viel härter, als ich das so mitbekommen habe, was da passiert ist in seinem Leben.
Kriminell wird es auch, richtig?
Ja, kann man sagen.
Führt ja dann auch ins Gefängnis, können wir jetzt ja schon mal spoilern.
Okay, ich glaube, das ist kein großer Spoiler. Aber ja. Allein was in dieser Folge passiert mit dem Thema Geld und dem Thema Gefängnis, ist ja auch schon...
Heieiei. Also nochmal zusammengefasst, wir haben in Teil 1 darüber berichtet, wie der kleine Boris Becker aus Leim erst zum größten Sportler Deutschlands und dann zum Weltstar aufgestiegen ist. Und in der heutigen Folge soll es auch darum gehen, wie man damit umgeht, wenn diese Zeit vorbei ist. Boris hat sich nicht gerade viel Zeit gelassen mit diesem Übergang. Er hat sein letztes Tennismatch verloren, in Wimbledon ausgerechnet und ist daraufhin zurückgetreten und hat dann am selben Abend ein Kind gezeugt. Bei einer Fremdgehaktion, die als die Besenkammer-Affäre bekannt wird.
Das ist ein bisschen wie bei dieser sogenannten Teppichluder-Geschichte, also von unserem Dieter, auch in diesem Feed zu hören. Das klingt zwar irgendwie ganz gut, stimmt aber genau genommen gar nicht. Also das passiert ja offenbar zwischen den Toiletten, das hat Boris später erzählt. Und überhaupt hat er später doch sehr viel erzählt, weil am Anfang ist er nämlich sehr schweigsam zu dem ganzen Thema.
Ja, das ist ja auch irgendwie verständlich, ne? Also bevor er in die Öffentlichkeit geht, muss er das alles natürlich erstmal zu Hause klären. Er entscheidet sich, Barbara alles zu beichten.
Also nur ganz kurz, wann genau er gebeichtet hat, das haben wir nicht rausgefunden. Also war das jetzt direkt nach diesem Londoner Treffen im Hotel oder erst als seine Tochter auf die Welt kommt? Er schreibt dazu Folgendes. Den Seitensprung hätte mir Barbara vielleicht noch verziehen, aber das außereheliche Kind war einfach eins zu viel. Heute verstehe ich, dass damit etwas in ihr zerbrochen ist. Sicherlich auch, weil ich aus Feigheit so lange die Wahrheit verschwiegen habe. Aber ich bin auch nur ein Mensch und hatte fälschlicherweise gehofft, dass dieser Kelch irgendwie an mir vorübergeht. Also, da ist doch jetzt Boris Becker auch nur ein Mensch, Elena, muss man doch auch mal sagen. Da ist doch ein bisschen Selbstkritik.
Aber, ja, aber ein affiger Mensch. Also wie dachte er denn, dass der Kelch an ihm vorübergeht? Ja,
dass man sich bei sowas...
Einfach also Augen zu und...
Ja, aber dass man sich auch mal lange in die Tasche lügen kann, das ist jetzt auch bekannt, oder?
Nee, kein Verständnis für. Gar nicht. Also Barbaras Reaktion ist auf jeden Fall angeblich so: Ich liebe dich immer noch und möchte nach wie vor mit dir zusammen sein. Wir werden irgendwie einen Weg finden. Ich glaube, das Gespräch ist ein bisschen verkürzt dargestellt. Das lief wahrscheinlich dann doch ein bisschen anders ab, aber gut. Natürlich ist die Beziehung danach nicht mehr so, wie sie war. Die beiden hatten ja eh schon Stress und das ist durch diese Aktion bestimmt nicht besser geworden. Dass Barbara ihn aber nicht verlässt, liegt bestimmt auch daran, dass sie ein kleines Baby und ein Kleinkind zu Hause hat. Boris erzählt später, dass Barbara ihm bei jeder Meinungsverschiedenheit danach droht: Halt die Klappe, wenn die Welt wüsste, was du getan hast, hast du verloren. Ich meine, who can blame her, ne? Man sieht daran aber auch, es geht nicht nur um die Paarbeziehung der beiden, es geht auch um Boris' Ruf. Boris erinnert sich später so an diese Zeit: Wir hatten unsere Intimität verloren. Für die Außenwelt waren wir das perfekte Paar, die Lieblinge der Boulevardpresse. Barbara in rosa Seidenkleid und Boris mit schwarzer Krawatte, neben dem Produzenten Arthur Cohn bei der Oscarverleihung in Los Angeles. Boris und Elton John beim Tennisspielen im Beverly Hills Hotel, im Hintergrund spielen Mutter und Söhne im Pool. Was für ein perfektes Bild. Barbara war die First Lady Deutschlands und bei einem Staatsempfang im Schloss Bellevue konnte sie den französischen Staatspräsidenten Chirac ebenso verzaubern wie Bundespräsident Johannes Rau. Je mehr wir der Dunkelheit unseres Privatlebens entkommen wollten, desto mehr suchten wir das Rampenlicht. Wir flüchteten auf die Bühne, wo uns Millionen sahen, denn zu Hause war nicht genug Platz für uns beide. Und wie zwei Schauspieler ließen wir die Welt glauben, bei uns sei alles in Ordnung, während es in Wirklichkeit in Trümmern lag. Deep Shit, Heiko, hat er das wohl selbst so
natürlich,
formuliert?
Natürlich, natürlich. Ich glaube, also er hat wahrscheinlich Hilfe gehabt, oder?
Das glaube ich aber auch. Wir erinnern uns nochmal, am 4. September kommt Elias Becker auf die Welt, Barbara und Boris' zweiter Sohn. Zu dem Zeitpunkt wissen die beiden aber noch nicht, dass bereits ein drittes Bäckerlein auf dem Weg ist.
Ehrlich, ich verstehe absolut null von Technik. Jetzt hat schon meine Frau gesagt, wir müssen endlich ins Internet. Dabei bin ich doch gar kein Techie. Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin.
Ja, das ist die AOL-Werbung aus der Zeit. Kennt noch irgendjemand AOL? Also früher brauchte man das, um ins Internet zu kommen. Dieser Spruch, der wird schnell super berühmt und das passiert auch alles während dieser schwierigen Zeit für Boris. Da ist er in der Öffentlichkeit noch der absolut ungebrochene Sympathieträger. Nicht mehr lange.
Im März 2000 kommt dann Boris' Tochter Anna Ermakova auf die Welt. Boris hat also auf einen Schlag drei Kinder. Die Welt ahnt aber nichts davon. Irgendwann ist ihm dann alles zu viel. Er will unter diesen Umständen die Beziehung mit Barbara nicht mehr weiterführen. Er will eine Pause und wie das mit Pausen so ist, es bleibt nicht dabei. Ein Samstagabend in München im November 2000, kurz nach 22 Uhr. Die Kinder schlafen bereits. In einer anderen Version soll es Mittag gewesen sein und die Kinder sollen im Zimmer gespielt haben. Das passiert wie bei vielen anderen Menschen hier bei uns ja immer wieder. Man erinnert sich unterschiedlich, aber egal. Hauptsache es war Samstag. Die beiden, Boris und Barbara, sind zu Hause. Boris sucht das Gespräch. Nochmal so, wie Boris sich daran erinnert, wortwörtlich: Barbara, so können wir nicht weitermachen. Wir werden uns trennen müssen. Sie war sehr ruhig. Sie schrie oder weinte nicht und sie war nicht überrascht. Zu diesem Zeitpunkt fragte sie nicht einmal, warum. Wie zwei Erwachsene begannen wir, über die praktischen Aspekte der Trennung zu sprechen. Es ist November. Es hat keinen Sinn, dass du jetzt deine Sachen packst und das Haus verlässt. Das Beste ist, du bleibst hier bei den Kindern. Nächste Woche bin ich in Cannes, um einen Werbespot zu drehen. Dann muss ich nach New York und ich habe AOL-Verpflichtungen. Wenn ich zwischendurch wieder in München bin, ziehe ich ins Hotel, bin aber zum Abendessen da und verbringe Zeit mit den Kindern oder hole sie morgens ab. Sie nickte. Okay, wenn du meinst, dass es das Richtige ist.
Okay, also nur nochmal zur Erinnerung. Boris hat ja zwei Autobiografien geschrieben, sind auch ein paar Jahre dazwischen. Ist also so, dass er sich anders erinnert oder es auch anders aufschreiben lässt, sagen wir mal. Aber wenn, wie jetzt hier gerade, so super detaillierte Gespräche wiedergegeben werden von uns, die da stattgefunden haben. Also ich gehe einfach davon aus, dass das pure Fiktion ist. Also niemand hat so ein Gedächtnis, dass er irgendwie jede Wendung da irgendwie so genau im Kopf hat. Also wie so Promi-Biografien geschrieben werden, darüber erfährt man übrigens sehr viel in den Folgen Mensch Wendler. Da haben wir nämlich seinen Ghostwriter interviewt. Aber egal, zurück zur Trennung.
Also ich muss sagen, an so ein Trennungsgespräch erinnere ich mich auch noch wortwörtlich. Jetzt nicht an das gesamte Gespräch, aber auf jeden Fall an den Eingang. Und das weiß ich schon noch. Oh Gott, da wird mir ganz anders, wenn ich darüber nachdenke. Komm, wir reden schon lieber was anderes.
Aber hast du auch solche Sachen gesagt wie, ich habe AOL-Verpflichtungen? Das ist doch, das sagt doch kein Mensch.
Ich habe Mensch-Verpflichtungen mit Heiko Bär. Ich muss leider weiterreisen.
Wann war denn diese Trennung eigentlich bei dir? Lass uns doch darüber jetzt mal reden.
Auf keinen Fall. Weiter schreibt Boris, dass sie dann ins Bett gehen. Barbara im Gästezimmer und Boris im Ehebett. An diesem Abend soll keiner über Scheidung gesprochen haben. In den Monaten davor war er auch immer mal wieder im Hotel, immer wieder drohte Trennung. Jetzt aber meint er es ernst, sagt er. Er will eine Trennung, um zu gucken, ob es eine Zukunft gibt. Das klingt jetzt auch wieder ein bisschen nur wie ein anderes Wort für Pause, ne?
Ja.
In den Köpfen der beiden passiert im Anschluss dann sehr viel. Nur 2 Tage später sagt Barbara, ich will in die USA. Okay, vielleicht gar nicht so schlecht. Eine Art Flucht vor dem, was kommen wird. Boris kann sich ausmalen, was passiert, wenn sein Familiendrama öffentlich wird und wie die Medien reagieren werden. Heißt, es muss schnell gehen. Und sie müssen die Medien proaktiv informieren. Die Gerüchteküche brodelt eh schon. Okay, USA. Aber geh bitte nicht nach New York, sondern nach Miami. Da seid ihr allein.
Also, wenn wir hier bei Mensch über Inseln reden, dann ist klar, würde ich mal sagen, auf welchem Promi-Level wir uns befinden. Bei Mensch Johnny Depp, da ging es ja zuletzt um Inseln und jetzt geht's um Fisher Island, haben wir ja schon in der ersten Folge erzählt. Also das ist ein kleiner Landstreifen vor der Küste von Miami, da leben höchstens 600 Leute. Das ist wirklich eine Insel, also Hubschrauber, Boot, Fähre, das ist eben der einzige Weg, um da auch hinzukommen. Hier unter anderem wieder mal die großen Namen, Oprah Winfrey hat hier gelebt, Julia Roberts, Andrew Agassi, dann noch Eishockeyspieler, Investoren, TV-Produzenten. Ja, und eben Boris und Barbara. Hier hat er eben früh investiert und gut investiert. Ich war auch mal in Miami und ich war auch in South Beach. Das ist so ein ganz seltsames Parallelleben da. Also man vergisst irgendwie, dass es so eine normale Welt mit so normalen Problemen gibt, weil alles ist irgendwie so pink und weiß und sandig und es ist wahnsinnig heiß. Also schon geil eigentlich da.
Okay, also das schlägt Boris also vor. Und jetzt wieder Boris Sicht. Wir haben ja leider nichts von Barbara. Barbara checkt in diesem Moment, dass er es ernst meint. Sie bekommt Angst und sagt, geh nicht, wir kommen schon zurecht. Bitte lass es uns versuchen. Aber er bleibt hart und sagt, wir brauchen die Auszeit. Das Ende der Tenniskarriere, das Ende der Ehe. Relativ zeitgleich. Einen klaren Schnitt kann man nicht machen. Am 5.12.2000 wird dann von Boris Büro die Pressemitteilung über die Trennung rausgeschickt, per Fax, um 12.34 Uhr. Sein PR-Berater hat später erzählt, er hat 1000 Anrufe bekommen, alle mit der gleichen Frage. Das stimmt doch bitte nicht, das kann doch nicht wahr sein. Das schöne Traumpaar. Es hagelt Titelseiten. Sogar die FAZ, die damals wirklich noch super seriös ist, schreibt, Boris und Babs trennen sich. Barbara ist wie geplant zu diesem Zeitpunkt schon mit den Kindern auf dieser VIP-Insel.
Also Boris muss natürlich dauernd kommentieren und bestätigen und der sagt dann sowas wie, seit geraumer Zeit haben wir feststellen müssen, dass unsere Auffassungen über die Prioritäten unserer Beziehung zu unterschiedlich sind. Wir haben erkannt, dass es so nicht weitergeht. Deshalb die Trennung. Von Scheidung ist aber keine Rede. Also vielleicht will er es nicht wahrhaben, dass eben doch komplett von Scheidung die Rede ist, nach 7 Jahren. Was glaubst du?
Ja, ich glaube, wenn das dann alles so schnell geht und man ja selber das auch noch verarbeiten muss, will man das natürlich noch nicht irgendwie so draußen haben in der Presse. Scheidung ist ja auch schlimm. Und ich meine, der kommt ja auch aus einer heilen Familie, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ne? Also heile, man weiß ja nicht, was das heißt. Aber auf jeden Fall, die Eltern sind ja noch zusammen oder waren noch zusammen. Und Scheidung ist ja für ganz viele Leute einfach echt schlimm.
Ja.
Ne? Deswegen, vielleicht ist es schon so, wie du sagst, dass er es nicht wahrhaben will. Worüber die Medien aber natürlich noch nicht berichten, ist sein Fremdgehen. Denn, nochmal zur Erinnerung, das weiß ja noch keiner. Ein paar Tage vergehen, dann fliegt Boris hinterher nach Miami. Aber komisch, das Haus, in der sie mit den Kindern sein sollte, ist leer. Er telefoniert rum und findet raus, dass Barbara mit den Kindern bei einem gemeinsamen Freund in Miami Beach untergekommen ist. Und Barbara will ihn anscheinend nicht sehen. Und der ältere Sohn Noah soll da schon eingeschult worden sein. Boris sagt, dass er darüber total perplex gewesen ist. Laut seiner Auffassung ging es nicht um einen Wegzug der Familie, sondern um eine Überbrückung. Es gibt Streit am Telefon. Barbara stimmt schließlich zu, Boris zu treffen, um zu reden. Im Sports Café in Miami Beach. Auf dem Weg dahin wird Boris von einem Wagen verfolgt. Er bekommt Angst. Vielleicht ein Paparazzi? Er versucht, den Fahrer abzuschütteln. Ohne Erfolg. Er stoppt vor dem Café und dreht sich um. Sein Verfolger steigt aus dem Wagen. Sieht aber ungefährlich aus. Was will der? Der Mann kommt auf Boris zu und fragt, Are you Boris Becker? Boris antwortet, ja. Der Mann überreicht Boris ein 12-seitiges Dokument und sagt, Case number 0030252 in re, the marriage of Barbara Becker, wife and Boris Becker husband. You are served. Und dann, this is the first step in the divorce process on American soil. Also der erste Schritt zur Scheidung auf amerikanischem Boden. Boris wird schlecht, sagt er später. Da er die Dokumente angenommen hat, muss er jetzt auf alles Weitere reagieren und darf von amerikanischen Gerichten einbestellt werden. Das ist ja ein Krimi, Heiko. Wahnsinn.
Ja, ne? Ist dramatisch.
Das ist wirklich spannend. Und dann geht's ab. Er muss Folgendes vorlegen. Kontoauszüge, Versicherungspolicen, Aufzeichnungen über Rentenpläne und andere Investitionen, Kreditkartenabrechnungen, Aktiendokumente, Schuldverschreibung, Bestandsverzeichnisse von Eigentum und Besitz, Einkommensteuerunterlagen der letzten 3 Jahre, Tagebücher der letzten 3 Jahre, Video- und Audiobänder, die bei verschiedenen Ermittlungen entstanden waren und sogar den aktuellen Stand seiner Vielfliegerkonten bei allen Fluggesellschaften, die er in den letzten Jahren benutzt hat. Für all das hat er 45 Tage Zeit.
Also in Deutschland ist das jetzt alles nicht so streng, das ist ja klar. Aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn du Promi bist und 200 Millionen Mark schwer, also so viel Geld hat Boris nämlich nur mit Tennis verdient in seinem Leben. Wie läuft das dann in Deutschland? Musst du auch wahrscheinlich alles offenlegen, oder?
Das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich schon, ja. Gehe ich mal von aus. Sonst kann man ja gar nicht berechnen, wie viel jemand nach der Düsseldorfer Tabelle zahlen muss, ne? Aber ich merke richtig, ich bin on fire. Ich bin jetzt richtig in meinem Element.
Ja.
Und wie wird die Scheidung von so einem großen Star in Deutschland aufgenommen? Das ist Boris, der am Flughafen in Miami ankommt. Kamerateams verfolgen ihn, bis er ins Taxi steigt. Und guck mal, Heiko, der hat auch nur einen Rollkoffer und so eine traurige Umhängetasche, wie alle anderen auch.
Ja.
Im Januar 2001 muss Boris in Miami vor Gericht. In der Gerichtsverhandlung soll es erst einmal darum gehen, wo der Scheidungsprozess verhandelt werden soll. Miami oder München. Es geht darum zu beweisen, wo der Wohnort der Beckers in den letzten Jahren war. Vor den Türen des Gerichts, um die 100 Reporter, 24 ist es explizit erlaubt, während des Prozesses dabei zu sein. Dabei ein Fotograf und ein Kameramann. Es gibt nämlich Bewegtbild aus dem Gerichtssaal, das ist in den USA üblich, in Deutschland nicht. N24 überträgt die erste Anhörung live, 4 Stunden lang. Es gibt Live-Schalten und Sondersendungen, alle sind dabei. Klar, es geht um viel Geld und um viel Gossip natürlich. Zu Boris Glück war das 2001, also noch vor YouTube und Social Media. Ich meine, Johnny Depp und Amber Heard lassen grüßen, ne?
Ja, stimmt. Also nur so ganz grob gesagt, eine amerikanische Scheidung fällt teurer aus als eine deutsche. Deshalb will Barbara das in Miami durchziehen. Das will Boris natürlich nicht. Plus, da muss Boris eben dann auch alles offenlegen. Und das will Boris natürlich auch nicht. Klingt jetzt schon mal für mich so, als ob das nicht sehr einvernehmlich laufen wird.
Na, wir warten mal ab. Seine Anwälte stellen Anträge, dass der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet und dass er seine Finanzen nicht offenlegen muss. Er wünscht sich eine außergerichtliche Einigung. Boris Erklärung dafür: Wenn ich meine Finanzen offenlegen muss, habe ich Angst um meine Familie. Er trägt da übrigens noch seinen Ehering, vielleicht um dem Richter zu signalisieren, ich wollte die Scheidung doch gar nicht, ich bin hier das Opfer. Aber der Richter lehnt ab. Barbaras Anwalt fragt Boris in diesem Zusammenhang, warum dürfen Sie nicht über Ihre Verträge sprechen? Boris: Verträge dürfen nicht in der Öffentlichkeit besprochen werden. Das ist anders als in Amerika. Aber wir sind doch in Amerika, sagt der Anwalt und lacht. Ist es nicht so, dass Sie nicht über Ihre finanziellen Angelegenheiten sprechen wollen, weil die deutschen Steuerbehörden gegen Sie ermitteln? Boris, ich befinde mich seit 4 Jahren in einem juristischen Tauziehen mit den bayerischen Steuerbehörden. Aha, daher weht der Wind, Heiko. Er bestreitet aber natürlich, dass er die außergerichtliche und vertrauliche Einigung vor allem deswegen anstrebt, um sich vor steuerlichen Ermittlungen zu schützen.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine beängstigende Sache gewesen sein muss für ihn. Also das amerikanische Rechtssystem ist ja irgendwie für sich, so ist meine Wahrnehmung, eine beängstigende Sache. Also gefühlt kann da immer alles passieren und plötzlich musst du dann irgendwie 748 Millionen Dollar zahlen. Also sein Leben hätte eine krasse Wendung nehmen können in diesem Moment.
Ich glaube ja, dass Barbara gepokert hat und ich finde es schon geil, weil die muss ja auch richtig sauer gewesen sein. Ich meine, die hat gesagt, ich mache das alles mit, egal, wir versuchen es nochmal, dann verlässt er sie und dann hat sie gesagt, nee, Alter, nicht mit mir. Und dann hat sie, glaube ich, darauf gepokert, weil sie ja auch wahrscheinlich von diesen Steuergeschichten wusste, dass er niemals in Amerika vor Gericht will, sondern dass sie dann quasi eine außereheliche Einigung bekommt, weil es kann ja für sie auch nicht schön sein, sowas vor Gericht wirklich auszutragen. Ne? Deswegen glaube ich, sie hat da sehr gut gepokert, weil sie ihn gut kennt.
Das stimmt. Das glaube ich auch. Und ich glaube halt auch diese ganze Erzählung von Boris einfach nicht, dass das alles so problemlos von ihrer Seite aus war. Die wird sicher richtig angepisst und verletzt und traurig und so gewesen sein und vielleicht auch bitter oder so. Die hat sich ja nicht dazu geäußert. Ne? Also die hat sich damals nicht geäußert. Und wenn sie heute darüber spricht, dann in so einer Zen-Haftigkeit. So,
ja, ist auch schlau.
Ja, alles musste sich in diese Richtung bewegen. Unsere Zeit war einfach zu Ende. Also die lässt sich nicht so ein auf so ein kleinteiliges Ding so.
Ja, oder sie ist vielleicht auch so Zen. Ne?
Ja, ja.
Ich meine, die hat ja auch ein schönes Leben. Ihr bester Freund ist Lenny Kravitz. Hallo, wer kann das schon von sich behaupten hier, ne? Und am nächsten Tag gibt es dann auch schon direkt die Kehrtwende. Boris Anwälte haben eine außergerichtliche und vertrauliche Einigung angeboten. Barbaras Anwälte halten das für einen fairen Deal und sie einigen sich. Das Scheidungsdrama wird in letzter Sekunde abgewendet. Und damit werden auch die Finanzen nicht offengelegt. Das wird später nochmal sehr interessant, das verspreche ich euch. Barbara erhält Unterhalt für die Kinder und eine Abfindung von Boris und kann mit den Kindern in Miami bleiben und dort richtig leben. Das Sorgerecht teilen sich die beiden. Dafür erkennt sie den deutschen Ehevertrag an und die beiden werden in München geschieden. Sie hält also weniger als bei einer Scheidung in Miami, aber mehr, als wenn sie sich ohne vorherige Einigung nur in Deutschland geschieden hätte. Unterhalt für die Kinder ist ein fünfstelliger Dollarbetrag im Monat. Also es ist ja alles bis 99.999 Euro fünfstellig, Heiko, ne?
Mhm.
Kann also von bis sein. Also von 10.000 Euro bis fast 100.000 Euro ist alles drin. Was glaubst du, wie viel war es? Ich glaube 45.000 Euro im Monat. Bauchgefühl.
Bauchgefühl, okay. Ja, könnte sein. Also kann ich jetzt gar nichts beisteuern.
Schade, naja. Plus, es gibt noch eine einmalige Abfindung für Barbara. Wie viel genau, wissen wir nicht. Ist wohl im unteren einstelligen Millionenbereich. Sag ich mal 3 Millionen. Es sind auf jeden Fall nicht 20 Millionen. Das stellt Boris klar. Er behält die Finca auf Malle. Sie bekommt die Fisher Island Wohnung. War da nicht was mit so einem Haus auf Mallorca auch noch? Da klingelt irgendwas. Kommt da noch was zu irgendwann später?
Definitiv.
Millionengrab. Milliardengrab fast schon, ne?
Milliarden?
Naja.
Glaube ich nicht. Aber
naja, groß, auf
groß,
großes
Riesengrab.
Geldgrab. Geldloch. Am 15. Januar 2001 sind Barbara und Boris Becker geschieden in München. Das geht alles schnell, Trennungsjahr war wohl kein Problem. Vielleicht auch, weil ein neues Kind gezeugt wurde. Da gibt es nämlich so eine Regelung, dass wenn ein neues Kind im Spiel ist, dann kann man sich schneller scheiden lassen.
Ah, okay.
Okay, wir machen hier einen Strich drunter. Oder auch nicht. Weil ab Mitte Dezember 2001, da ist Boris gerade in Miami, bekommt er richtig Stress. Es gibt die ersten Meldungen über seine uneheliche Tochter Anna. Nee, die haben wir nicht vergessen. Boris' uneheliches Baby. Die Bild schreibt, Londoner Model behauptet, Becker ist der Vater. Ist das der wahre Trennungsgrund? Und Boris' Umgang mit all dem ist wirklich trist. Erst bestreitet er alles, dann kommt dieser Quatsch mit dem Samenraub. Wir berichteten darüber. Und dazu werden dann so Experten befragt wie, wie lange können Spermien im Mund überleben? Ist das überhaupt strafbar? Unwürdig das Ganze. Irgendwann stimmt er einem Vaterschaftstest zu. Oh Wunder, der ist positiv. Ich meine, das Mädchen hat blaue Augen und rote Haare. Es gab dann ja auch irgendwann Babyfotos und die Ähnlichkeit ist ja bis heute wirklich absurd.
Das stimmt, ja.
Anfang Februar 2001 dann ein kurzes Schreiben von Boris mit dem Kernsatz, ich übernehme die Verantwortung und werde für die kleine Anna sorgen. Und das Ganze endet mit, ich hoffe, dass mit dieser Erklärung sämtliche Spekulationen der letzten Wochen beendet sind. Ja, right, you wish, Boris.
Ja, in der Bild wird dann gleichzeitig rumspekuliert, dass, ich zitiere, die russische Mafia dahinter steckt und dass es Erpresserfaxe gibt. Tja, Pech gehabt, solange Becker seinen Samen freiwillig hergegeben habe, öffnet er dem Missbrauch Tür und Tor. Das ist so eine Formulierung, die die Vizevorsitzende des Interessenverbandes Unterhalt und Familienrecht dazu abgibt.
Also aber da wird es ja ein bisschen so getan, als wäre das auf jeden Fall dieser Samenraub wäre passiert, dass sie aber das Recht dazu hatte. Das ist
ja. Das meine ich ja. Es wird einfach so getan, als ob das jetzt Fakt ist.
Ein Fakt. Ne?
Also wie übrigens so ganz grundsätzlich mit Angela, also mit Annas Mutter so umgegangen wird, in den deutschen Medien mal ein Beispiel vom Qualitätsblatt Spiegel. Überschrift, Boris, Herr mit den Millionen. Und darüber noch so klein geschrieben, Angela aus der Wäschekammer. Also die wird da relativ unverhohlen als geldgeile Lügnerin dargestellt. Und Boris heißt da immer nur so der gescholtene Vater. Also das passt schon ins Bild, weil bei all dem hin und her sein Image bei den Deutschen leidet gar nicht so sehr. Also fast die Hälfte der Bevölkerung sagt bei einer Umfrage, nö, ist doch alles voll okay so, so ist er halt. Der hatte halt wirklich einen Bonus sehr lange und ich muss sagen, ich gehörte, glaube ich, schon auch damals zu dieser anderen Gruppe.
Aber auch bei dieser Nummer mit Angela Ermakova und dem Samenraub, da hast du auch gesagt so, nee, na ja, gut.
Ich habe das, glaube ich, für das mit dem Samenraub schon auch für Quatsch gehalten, aber habe doch gedacht so, naja, der Boris, ne, der Boris und die Frauen, das ist halt auch eine Sache. Also irgendwie sowas halt relativ Dummes habe ich.
Das wäre heute auch nicht anders. Ich glaube, da hätte sich heute nichts geändert. Das würde heute wahrscheinlich immer noch so laufen.
Ja.
Leider.
Ja.
Naja, also Boris und Angela einigen sich finanziell. Er zahlt angeblich 2 Millionen Pfund plus 5.000 Pfund im Monat Unterhalt für Anna. Das ist aber alles ein bisschen Spekulation. Es gibt keine offiziellen Zahlen. Aber es wird schon irgendwie okay sein. Damit ist für Boris das Thema Tochter auserzählt, könnte man sagen.
Hast du nicht ein Bedürfnis, deine Tochter Anna zu sehen?
Das Bedürfnis hätte ich sicherlich schon, aber ja. Auch dieses Kind hat ein Recht auf Privatsphäre. Und jedes weitere Wort ist glaube ich, nicht angebracht. Wir haben auch da irgendwo einen Pakt geschlossen, dass also Kinder und Privatleben, gerade was das Thema angeht, nicht in die Öffentlichkeit gehört. Mhm. Und dabei möchte ich es auch belassen.
Das heißt, es gibt eine klare Verständigung jetzt mit der Mutter von Anna, wie das zu handeln ist.
Ja, wobei, du hast es ja eben angesprochen, Frauen kann man nicht hundertprozentig kontrollieren. Ich halte mich an mein Wort, aber man sagt ja, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch.
Das war Boris bei einem Beichtgespräch bei Beckmann. Und Knallergag, Boris, wirklich super. Nicht drüber reden ist das eine, sich nicht drum kümmern das andere. Es ist ein bisschen unklar, wie es genau weiterging. Boris kann man bei seinen Erzählungen nicht immer trauen. Er sagt, anfangs sehen sie sich noch, dann seltener, nie mehr alleine. Angeblich reist er nach London und steht vor verschlossener Tür der Wohnung, die er für sie angemietet hat. Wie pathetisch er da in seiner zweiten Autobiografie wird, muss ich kurz vorlesen. Nachdem klar wurde, dass ich Anna auf absehbare Zeit nicht unter normalen Umständen würde sehen können, war ich einfach nur leer, traurig und enttäuscht. Ich habe geheult wie ein Schlosshund, war am Boden zerstört. Ich habe bis heute jeden Tag Angst um Anna. Sie ist ein unglaublich sensibles und verletzliches Mädchen. Mir bleibt nur beten und hoffen.
Also das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm, so einen Scheiß irgendwie so dazu zu schreiben. Beten und hoffen. Also die wächst halt bei der Mutter in London auf. Da ist ja, die ist jetzt ja nicht irgendwie alleine im Dschungel. Ist ja absurd. Also.
Also, genau. Also Anna wächst mit ihrer Mutter in London auf. Dort geht sie zur Schule und modelt nebenbei. Heute, also aktuell, kennen wir Anna Ermakova in Deutschland als Siegerin von Let's Dance und sie ist jetzt Jurymitglied bei Das Supertalent.
Und sitzt dann neben fucking Dieter Bohlen. Warum das ein Arsch ist, einfach mal Mensch Dieter hören bei uns.
Könnt ihr machen, ja. Ob das jetzt gut für sie ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das wollte sie immer. Sie ist jetzt auch ein Promi geworden, also ich sag mal good for her. Ja. Für Barbara ist das zu der Zeit bestimmt alles nicht so geil. Sie ist betrogen worden, dann geschieden und das alles maximal öffentlich. Mit einem Baby und einem Kleinkind von diesem Mann. Und wie denkt Boris über all das? 2013 schreibt er in seiner Biografie, wir hatten nach meiner Beichte eine Auszeit vereinbart. Das war nach dem, was ich ihr angetan hatte, das kleinste Zugeständnis gegenüber meiner Frau. In diesem Familiendrama war ich, daran besteht kein Zweifel, das Arschloch. Ich hatte meine schwangere Frau betrogen, ein außereheliches Kind gezeugt, mit der Wahrheit lange hinterm Berg gehalten. Auch wenn es mir schwer fiel, ich musste laut und deutlich sagen, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ach, der Arme, vielleicht ist ja doch eher am Ende das Opfer in der ganzen Geschichte. Aber ab dann wird es ruhiger um Boris, weil, nee, kleiner Scherz, es geht gnadenlos weiter. Nur zur Erinnerung, Trennung, Scheidung, Anerkennung, Vaterschaft, drohende Steuerprobleme, alles innerhalb von ein paar Monaten. Aber Gott sei Dank ist er nicht allein in dieser Zeit.
Heute habe ich in der Bildzeitung gelesen, Boris hat gesagt, unsere Beziehung ist eine junge Pflanze, die gegossen werden muss. Ja? Und Sabrina Setlow hat gesagt, ey, ihr Wichser, wir ficken! Ja.
Also wenn es darum geht, platte, dumme Gags zu machen, ist auf jeden Fall Verlass auf Stefan Raab. Ja, also Boris datet Sabrina Setlur und Musikjournalist Heiko Beer, ihr Einsatz bitte.
Endlich. Also Sabrina ist damals Rapperin, sehr erfolgreich. Zuerst als Schwester S, dann als Sabrina Setlur und die ist Frankfurterin. Größte Hits, einfach nur aus der Erinnerung, wär's für mich jetzt Du liebst mich nicht.
Habe ich das hier nicht mal gerappt?
Ja.
Wann nochmal?
Bei Tic-Tac-Toe, oder?
Bei Tic-Tac-Toe. Können wir hier ja reinschneiden, weil ich rap ja nicht mehr.
Wieso hast du da eigentlich diese Karriere beendet?
Weiß ich nicht, ich habe mich irgendwie weggecringed selber, vor mir selber. Rappen ging noch, aber singen fand ich wirklich schlimm. Auch wie das hier so dann so zubereitet wurde von unserem Cutter mit so Hall und so. Und das macht
boah, wie, halt wie du die Verantwortung so weiterreichst direkt. So. Naja, vielleicht gibt es ja nochmal ein Comeback. Ich versuche ja alles, Situationen zu schaffen, wo du singen musst.
Nein.
Sabrina wird Ende der 90er zu einer der erotischsten Frauen Deutschlands gewählt. Und dann ist sie also plötzlich mit Boris zusammen.
Am 28.01.2001 zitiert die Bild die beiden. Ja, wir sind ein Paar. Diese Sätze sind quasi rausgepresst, weil Boris und Sabrina Urlaub in New York machen und am Frühstückstisch keinen Witz einen Bildreporter treffen, den Boris schon kennt. Der ist nachgereist aus Hamburg. Sabrina Setlow hat sehr viel später auch Interviews zu dieser Phase gegeben. Diese Beziehung war für mich eine Grenzerfahrung. Ich stand plötzlich in der Zeitung und zwar nicht wegen meines Jobs, sondern nur, weil wir zusammen waren. Ich bin den Umgang mit den Medien gewohnt, aber diese Episode war eine völlig neue Erfahrung für mich. Auf einmal wurden Dinge über mich geschrieben, die nichts mit meinem Job zu tun hatten. Plötzlich sind Menschen gekommen, die in meinem Leben rumkamen, vor meiner Haustür lauern und die Freunde befragen. Das hat mich in seinem Ausmaß sehr erschreckt. Harald Schmidt sitzt sie dann später auch und erzählt Folgendes.
Ich kann halt nur sagen, ich habe einen wundervollen Menschen kennengelernt und kann ihn jetzt auch zu meinen Freunden zählen. Und das ist ein sehr, sehr netter Mensch. Und,
also Boris.
Ja.
Da klingt sie eigentlich sehr locker und lustig. Über die Jahre wird sich das aber ändern. Sie hat lange kaum über diese Zeit gesprochen, erst in den letzten Jahren. Und irgendwie wird klar, dass das ein Bruch in ihrem Leben war. Zwischen den Zeilen klingt das so, als wäre das psychisch hart für sie gewesen und als hätte sie das echt verändert. Sie sagt, sie ist kein Celebrity für alle Lebenslagen. Aber ist sie ein Celebrity für Mensch Sabrina? Vielleicht. Gucken wir mal.
Eine Folge wäre das aber nur, oder? Die hat sich ja auch sehr zurückgezogen eine Zeit lang.
Ja.
Naja, also für mich, ich finde das, was sie dazu sagt, finde ich irgendwie gesund und logisch. Also auch zu erkennen, da ist man nicht für gemacht. Also man muss auch dafür gemacht sein, oder? Also Frage ist für mich, je länger wir das hier zusammen machen, wie kann man super Promi sein und trotzdem psychisch gesund?
Ja, vielleicht wenn man sehr, sehr dumm ist und sich einfach freut darüber, dass man so viel Geld hat. Dann vielleicht. Naja. Boris Mutter, Elvira, will Sabrina übrigens nicht treffen in dieser Zeit. Vielleicht denkt sie sich, das lohnt sich eh nicht. Nach 3 Monaten ist dann tatsächlich auch alles vorbei. Für Boris vielleicht echt nur eine Episode, für Sabrina ein harter Cut. So, nochmal für alle. Trennung, Scheidung, Vaterschaft, neue Partnerin, alles innerhalb von ein paar Monaten. Ein rasantes Leben hat Boris auf jeden Fall. Aber es kommt da ja noch eine Sache dazu, die ich vorhin schon mal kurz angerissen habe und die wie ein Schatten über seinem Leben liegt. Ein Rückblick. Sommer 2000. Noch vor seiner öffentlichen Trennung und vor seiner Scheidung von Baby Anna weiß auch noch niemand. Das Münchner Finanzamt fordert von Boris 10 Millionen Mark. Und das hat natürlich eine Vorgeschichte. Es gibt bereits seit ein paar Jahren Steuerermittlungen gegen Boris. Die Steuerbehörden gehen davon aus, dass die Meldeadresse in Monaco nur eine Scheinadresse ist und Boris eigentlich in Deutschland, nämlich in München, lebt und Steuern hätte zahlen müssen. Aha, es geht also nicht nur um Miami oder München, sondern um Miami, München oder Monaco. Naja, ich meine, München heißt ja Monaco auf Italienisch, ne? Da kann man ja mal durcheinander kommen. Wir gehen nochmal ein bisschen zurück. Im Winter 1996 spielt Boris mit Freunden gerade Basketball im Garten auf Fischer Island, als das Telefon klingelt. Axel Meyer-Wölden ist dran, sein Berater und Manager. Was ist der Code für dein Safe hier in München? Es gibt eine Razzia. Aber bleib ruhig, ich kümmere mich um alles. Aber Boris bleibt nicht ruhig. Hallo? Sein Anwesen wird durchsucht, Leute schnüffeln in seinen Unterlagen rum, er ist tausende von Kilometern entfernt und er soll ruhig bleiben? So nimmt das Ganze seinen Anfang. 1,5 Jahre vergehen, dann der nächste Einschlag. Am 28. Juli 1998 klingelt es an 50 Privat- und Geschäftsadressen gleichzeitig. 150 Beamten sind beteiligt. Um 9 Uhr morgens beginnen Razzien bei Bekannten, Freunden und Geschäftspartnern von Boris. Es werden offensichtlich weitere Beweise gegen ihn gesammelt. Weitere 2 Jahre vergehen. Ja, das dauert alles. Heute wahrscheinlich noch länger. Im August 2000 macht die Steuerfahndung ihm dann ein Angebot. 10 Millionen D-Mark gegen Einstellung des Verfahrens. Was nicht als Schuldeingeständnis gilt. Das würde bedeuten, kein Verfahren, keine Vorstrafe. Also ganz aus dem Bauch raus, Boris, nimm das an!
Ey, 50 Privat- und Geschäftsadressen, 150 Beamte, das ist schon
ordentlich.
Also dieses Ausmaß wusste ich nicht.
Ja, finde ich auch krass. Es kann sein, dass das Strafverfahren gegen Herrn Becker in 2 Wochen abgeschlossen und eingestellt wird. Das Finanzamt hat uns im Juni seine Forderung für die Beendigung des Verfahrens genannt. Jetzt muss Herr Becker entscheiden, ob er bereit ist, die Nachzahlung in der geforderten Höhe zu akzeptieren. Das sagt einer von Beckers Beratern, der BAMS. Aber der Deal platzt, beide Seiten können sich irgendwie doch nicht einigen. Es droht also eine Verurteilung. Im gleichen Jahr lernt Boris dann einen gewissen Hans-Dieter Kleven kennen. Einen wichtigen und echten Freund, sagt Boris.
Ja, also der Mann, das ist ein Schweizer Manager und Unternehmer. Vor 10 Jahren wird sein Vermögen auf 120 Millionen Euro geschätzt. Also ist auch ein umtriebiger und auch erfolgreicher Typ. Kann aber auch ein richtiger Partylöwe sein. Der hat seinen 60. nämlich 3 Tage lang gefeiert, habe ich gelesen. Und es gab so ein richtig derbes Partymotto, das hieß Vertrauen schaffen.
Absurd. Wenn man sich mal so rückwärts mit verbundenen Augen so in die Arme fallen lässt oder was. Zu Party spielen.
Aber so als 60-Jähriger. Cool.
Ja.
Also nicht so gelungen ist ihm das. Als er nämlich das Vermögen eines Milliardärs betreut, da wird ihm plötzlich einseitig gekündigt. Der hat nämlich auf eigene Rechnung Geschäfte gemacht und in seine Tasche irgendwie gewirtschaftet. Ja, also so eine Art von Finanzjongleur ist das jetzt also. Und Freund von Boris.
Boris wird auf Clemens Anraten hin zum Beispiel zu 50% Mitteilhaber einer AG. Darauf kommen wir dann später nochmal zurück. Ich warne euch schon mal vor. Das sind alles ganz, ganz lange Storylines hier. Ich hoffe, TikTok hat euer Gehirn noch nicht komplett zerlöchert. Und dann, man mag es kaum glauben, wird es für Boris finanziell super schnell eng. Klar, 2 Kindsmütter, 3 Kinder, dazu sein eigener üppiger Lifestyle. Aber ich check's irgendwie trotzdem nicht, wie man da so schnell in finanzielle Schwierigkeiten kommen kann. Wir haben nochmal über 200 Millionen Mark geredet, was er an Vermögen hatte.
Ja, aber dieses Unverständnis und dieses Rätseln darüber, wie man dieses ganze Geld so schnell verballern kann, bist du nicht die Einzige. Also wo das Geld ganz genau hingegangen ist, ist gar nicht so leicht zu erklären.
Das weiß er wahrscheinlich auch selber gar nicht, ne?
Der hat halt investiert und hat falsch investiert, ne? Also ich erinnere mich noch, wie es plötzlich hieß, er hat in Stralsund eine Mercedes-Niederlassung gekauft oder so.
Ja, das ist so random. Ja. Also wir glauben ihm das mal, er ist auf jeden Fall in finanziellen Schwierigkeiten und leiht sich von seinem Buddy Clevens dann Geld. 1,25 Millionen Euro mit einem Zinssatz von 5% im Dezember 2001. Die Rückzahlung ist soweit durchgeplant, der AOL-Deal, er hat Autohäuser und weitere Deals hier ausstehen. Aber um es kurz zu machen, das reicht alles auch nicht. Fast zeitgleich, die Münchner Staatsanwaltschaft leitet das Ermittlungsverfahren gegen Boris ein. Verdacht auf Steuerhinterziehung, es geht um 33 Millionen Euro. Das Finanzamt und Beckers Anwälte, alle versuchen das Gerichtsverfahren zu vermeiden. Irgendwann sagt Boris, okay, ich mache ein Geständnis am ersten Tag des Prozesses. Im Oktober 2002 geht das Gerichtsverfahren dann los. Mit 1000 Ordnern Ermittlungsakten. Es geht um 3 Jahre, 1991 bis 93. Ich zitiere mal den Staatsanwalt. Boris hat über seine Eltern zur Tarnung eine Wohnung in der Gaustraße in München gemietet. Dort verbrachte er 1991 59 Tage, 1992 80 Tage, 1993 95 Tage. Er hat es versäumt, seine ausländischen Einkünfte bei den Behörden in Deutschland zu deklarieren, wodurch dem Finanzamt 3,08 Millionen D-Mark Einkommensteuer und weitere 480.000 D-Mark Vermögensteuer entgangen sind. Und dafür droht Gefängnis. Boris verliest dann selbst ein Statement dazu auf Englisch. Er gibt zu, dass er gewarnt wurde, dass er das aber ignoriert hat. Und sagt dann am Ende, Sie müssen mir glauben, dass mich dieses Verfahren sehr mitgenommen hat. Seit den Anfängen vor 6 Jahren habe ich kein einziges großes Turnier mehr gewonnen und am Ende beendete es meine Karriere als Tennisspieler. Ich übernehme die Verantwortung für einen Fehler, den ich vor 10 Jahren gemacht habe und ich weiß, dass ich dafür bestraft werden muss.
Also ich finde den Satz, den er davor gesagt hat, den finde ich krass. Also er sagt ja, seit den Ermittlungen hat er nichts mehr gewonnen. Oder andersrum, er hat ja auch zugelassen, dass in seiner Prime, also sowas wie Finanzbehörden, seine Konzentration zerstören, was ja einleuchtend ist, dass das passiert. Also wieso hat er nicht einfach ganz früh eingelenkt und hat bezahlt und hat gesagt, okay, sorry, war irgendwie schlecht beraten, hab mich irgendwie auch verkalkuliert, was auch immer. Also das ist dann vielleicht dann doch diese Anmaßung und Ignoranz, über die bei Boris immer geredet wird.
Ja, und wenn du mit 15 irgendwie nach Monaco ziehst und du ein Selbstverständnis dafür hast, dass es halt Orte gibt, wo du keine Steuern bezahlen musst und dass das halt einfach so ist, dann ist das halt auch einfach deine Lebensrealität, ne? Mhm. Also wenn du das schon so früh irgendwie einfach so mitgegeben bekommst, wahrscheinlich wusste er es dann einfach nicht besser. Und wie gesagt, Reflexion ist nicht so seine Stärke.
Aber er wurde ja beraten, das gibt er ja sogar zu. Ja, das haben schlecht. Ja die Leute, haben ihn ja gewarnt.
Ach so, ja, stimmt, ja. Na, dann weiß ich jetzt auch nicht.
Er hat einfach nur sich entschieden, das nicht zu hören.
Ja. Es folgt der Auftritt des Staatsanwalts. Er fordert eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten. Das würde bedeuten, keine Bewährung. Nur Haftstrafen bis 2 Jahren können nämlich in Bewährung umgewandelt werden. Und das würde bedeuten, der große Tennis-Champion würde nur so kurz nach Ende seiner Karriere im Gefängnis sitzen. Boris Becker hinter Gittern? Unmöglich, dachte man damals. Naja, da kommen wir noch zu. Was mir übrigens aufgefallen ist, Boris spricht über sich selber auch oft in der dritten Person, Heiko. Und da kennen wir ja noch einen, ne?
Der Wendler, unser allererster Fall. Es gibt aber sonst wenig Parallelen, oder? Also jetzt ja. Selbstüberschätzung, aber sonst...
Und Amerika noch vielleicht.
Ja, okay, okay, stimmt.
Einen Tag später, der 24.10.2002, 9.30 Uhr. Die Richterin Huberta Knöringer verließ das Urteil. Im Namen des Volkes. Boris beschreibt es später so, dass er im Grunde nichts gehört hat, nur Rauschen. Dass er sich auf seine Anwälte konzentriert, versucht zu interpretieren, wie die gucken und ob sie ihm Zeichen geben. Irgendwann, als die Richterin aufhört zu sprechen, hört er Applaus von der Tribüne. Dann sollen sie sich setzen. Boris weiß nicht genau, was passiert ist. Er fragt seine Anwälte, war das, was sie gesagt hat, in Ordnung? Ja, also ehrlich gesagt finde ich das ziemlich in Ordnung, was sie gesagt hat. Nämlich 2 Jahre auf Bewährung, 300.000 Euro Geldstrafe und Boris Becker darf das Gericht als freier Mann verlassen. Er verschwindet durch die Hintertür, während vorne die Paparazzi lauern. Als er im Auto sitzt, laufen ihm die Tränen runter. Dazu hört der Tupac Me Against the World.
Also das ist der Musikgeschmack von Boris in solchen Situationen, hätte ich nicht gedacht. Ich habe wirklich, wirklich gedacht, Boris ist so ein klassischer Helene Fischer-Hörer.
Wirklich? Also das wusste ich, dass der Hip-Hop hört.
Ja?
Ja, auf jeden Fall. Der ist ja auch immer in so Clubs gegangen und hat gefeiert und so. Das war so voll sein Ding. Der wollte schon richtig cool sein. Aber woher wissen wir das denn schon wieder? Das ist doch wieder sein Narrativ, das er darüber erzählt, wie er da hinten im Auto sitzt und Tupac hört. Das muss er ja erzählt haben.
Richtig. Aber auch, dass ihm da die Tränen laufen und so.
Ja. Me against the world is very dramatic.
Ja, aber dass er es erzählt, kann man auch als Ehrlichkeit irgendwie und als authentisch interpretieren.
Nein. Dann tätigt er seinen ersten Anruf. Bei wem? Bei Hans-Dieter Kleven, seinem Geschäftspartner und Freund. Hier nochmal zusammengefasst das Urteil. Das Münchner Landgericht hatte Boris Becker wegen Steuerhinterziehung von 1,7 Millionen Euro zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Becker nimmt das Urteil an. Außerdem muss er insgesamt 500.000 Euro zahlen. Das Gericht verurteilt ihn zu einer Geldstrafe von 300.000 Euro. Außerdem soll Becker 200.000 Euro Geldbuße als Bewährungsauflage an verschiedene karitative Einrichtungen entrichten. Boris nickt das alles ab. Ja, klar, ja, mache ich alles, ne? Super, ja, Hauptsache nicht hinter Gittern. Er sagt, endlich kann ich morgens aufwachen und keine Angst mehr haben. Muss er die Steuern eigentlich auch nachzahlen? Klar, ne? Also diese 1,7 Millionen muss er auch zahlen. Gut, richtig so. Aber ob er sich da mal nicht täuscht, ne, dass er ab jetzt keine Angst mehr haben muss, Heiko?
Tja.
Sag doch mal, kurzer Ausblick, Folge 3.
Kurzer Ausblick. Er wird nochmal richtig, richtig traumatisiert aufwachen müssen, fürchte ich. Und irgendwann dann ja auch mit einem anderen Mann in seiner Nähe.
Mhm. Mensch. In Folge 3 reden wir aber nicht nur darüber, sondern auch über noch mehr Frauengeschichten, über Sandy Meyer-Wölden, über Lilly Becker und ein drohendes Unheil. Die Schatten über seinem Leben werden immer größer. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Mensch Boris, nächste Woche hier in diesem Feed. Mein Name ist Elena Gruschka und ich sage Tschüss, aber bevor ihr geht in den Feierabend, abonniert doch mal diesen Podcast und das kostet kein Geld, deswegen darf ich nicht abonnieren sagen, aber ich sag's trotzdem, weil da ist eine Glocke und die heißt Abo-Glocke. Drückt drauf, wir freuen uns, ihr freut euch, ihr werdet immer informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Und ich sag Tschüss, bis nächste Woche. Eure Elena Gruschka. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 7-1 Audio und den Wake World Studios.